momentan ist die einzige Methode, die wir kennen, wirklich sich zu bewegen. Sport. Und es darf auch mal anstrengend sein, dass mal wirklich auch Laktat ausgeschüttet wird, ja, kurzfristig. Ja, das scheint wirklich einen sehr guten Effekt zu haben. Das heißt, man darf sich ruhig ab und zu mal ein bisschen quälen.
In dieser Folge vergessen wir mal all die teuren Nahrungsergänzungsmittel oder Regenerationstools. Denn die Wissenschaft zeigt ganz aktuell, die stärkste Medizin für deine Performance und Langlebigkeit hast du schon in dir. Genauer gesagt im Muskel. Die Rede ist von den sogenannten Myokinen. Das sind hocheffektive Botenstoffe, die deine Muskeln genau dann ausschütten, wenn du sie bewegst. Eins davon ist zum Beispiel das Laktat, aber dazu später mehr. In der Forschung werden Myokine gerade brandheiß diskutiert, denn sie sorgen nicht nur für eine schnelle Regeneration und Fettverbrennung, sondern spielen auch eine Schlüsselrolle beim Anti-Aging. Für dieses spannende Thema haben wir uns Dr. Beate Zunner in den Podcast eingeladen. Sie ist selbst Triathletin und betreut sportmedizinisch in ihrer Praxis in Bayreuth seit über 20 Jahren unter anderem Profiathletinnen. Zum Beispiel die weltbekannte Anne Haug. Beate erklärt uns, wie Myokine deine Performance boosten und wie du dein Training praktisch gestalten musst, um die maximale Dosis an Myokinen auszuschütten. Die Folge wird moderiert von mir, Elliot, aus der Redaktion. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Beate, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich hoffe, du sitzt im Kühlen. Wir haben gerade schon gesprochen. Die Temperaturen draußen sind gerade crazy. Hoffentlich auch mit köstlichem Kaltgetränk in der Nähe, um das jetzt erstmal mit mir durchzustehen.
Auf jeden Fall, danke für die Einladung. Das Wasser ist eisgekühlt bereitgestellt, aber draußen schmelzen wir, glaube ich, alle gerade.
Ja, ja. Wie ist die Lage so für dich? Kommst du mit Hitze gut klar oder geht so?
Man muss sich erstmal dran gewöhnen, dann geht's eigentlich. Aber ja, es ist jetzt schon erstmal eine Umstellung, dass wir jetzt doch relativ schnell schon hier die 35 Grad Marke geknackt haben und ja, muss man erstmal ein paar Tage aushalten.
Mhm. Ja, also für alle, die uns hören, wenn die Folge rauskommt, ist vielleicht schon ein bisschen Zeit vergangen, aber das ist die erste Woche, in der wir wirklich auch hier in Berlin auch die 36 Grad Marke geknackt haben und wir nehmen nachmittags auf, also schon so ein bisschen idealerweise in der Hitze, aber wir packen das.
Und genau. Ich denke an all die Hitzetraining.
Richtig, ich denke an all die Leute da draußen, die uns gerade beim Hitzetraining hören, weil genau. Das, ja. Wir sind im Gedanken auf jeden Fall bei euch und vergesst nicht zu trinken.
Unbedingt.
Wie sieht's bei dir aus? Passt du dann während der Hitze dein Training an? Du bist ja auch Triathletin.
Ja, genau.
Machst du dann trotzdem ganz normal dein Training oder fährst du jetzt die Woche zum Beispiel auch ein bisschen runter?
Ich versuche tatsächlich so Einheiten, die ich indoor machen muss, zum Beispiel auf der Rolle in die frühen Morgenstunden zu verlegen, weil meine Rolle steht passenderweise im Dachgeschoss. Und da ist dann nachmittags nicht mehr aushaltbar. Und ja. Das versuche ich schon. Laufen versuche ich tatsächlich auch ab und zu mal mittags einzubauen, einfach, dass ich die Hitzeresistenz bekomme.
Okay.
Und Schwimmen geht eh immer. Also ja. Das funktioniert. Aber jetzt stehen bei uns auch die ersten Wettkämpfe an. Insofern wird eh gerade das Volumen ein bisschen runtergefahren und dann ja passt das ganz gut.
Ja, das passt mit dem Laufen auch ganz gut. Ne? Weil ich nehme mal an, das ist jetzt schon bei der Hitze dann die härteste Distanz für dich, oder? Also die härteste Kategorie.
Absolut. Also da bin ich mal gespannt, wie das am Wochenende wird.
Ja, ich denke mir immer so im Sommer, vielleicht wäre Triathlon doch nicht so schlecht wegen dem Wasser. Vielleicht wäre jetzt die richtige Zeit, ins Schwimmen einzusteigen. Mache ich nie, aber also ich schwimme selten, muss ich sagen. Bin da aber auch nicht so das Naturtalent, leider. Aber da beneide ich dann immer so ein bisschen. Ja, schon. Aber ich denke mir immer so, ist es nicht langsam zu spät? Also wobei, wir hatten auch neulich ja Anne Haug im Podcast und die hat auch erzählt, dass sie ja am Anfang ganz, ganz Probleme damit hatte und recht spät erst so richtig das Schwimmen gut gelernt hat.
Richtig, also ich habe auch erst mit knapp 30 Jahren überhaupt Schwimmunterricht genommen. Also,
ach, okay.
Ja, also vorher in der Schule ganz normal, aber sonst nie im Schwimmverein gewesen. Und erst dann, als ich auf die wahnsinnige Idee gekommen bin, Triathlon zu machen, habe ich dann tatsächlich mit Schwimmtraining angefangen. Also es ist nie zu spät.
Ja, sehr ermunternde Worte. Danke
vielleicht wird es ja doch noch was. Also wenn es so weitergeht mit den Temperaturen, werde ich auf jeden Fall mehr Schwimmen einbauen müssen, weil ich ja zum Beispiel heute auch ein bisschen zu spät aufgestanden bin, um meinen Morgenlauf dann noch hinzukriegen. Es war schon 32 Grad, das war mir dann zu heiß. Aber wenn man halt weder der Frühaufsteher ist, noch super spät abends trainieren kann, muss man dann vielleicht sich auch Alternativen überlegen.
Da wäre doch das Wasser die passende Abkühlung.
Ja, denke ich auch. Mal schauen. Aber heute geht es ja weder um Schwimmen noch so ausschließlich um Laufen. Ne? Mhm. Wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema uns ausgesucht. Es geht so ein bisschen um Trainingsperformance, in Richtung Trainingsperformance, aber auch ganz viel in Richtung Gesundheit und Langlebigkeit, so Stichwort Longevity. Also das Thema verbindet so ein bisschen die beiden Themen. Deshalb würde ich sagen, ist sowohl interessant für LeistungsathletInnen als auch für die ganz normalen FreizeitläuferInnen da draußen. Und zwar sprechen wir heute über Myokine. Ich habe so den Eindruck, die bekommen gerade so ähnlich wie Mitochondrien immer mehr Aufmerksamkeit. Zumindest so in den letzten paar Jahren. Ne? Auch so von ganz normalen Nicht-Fachmedien. Hast du auch das Gefühl, dass Laien so langsam Myokine für sich entdecken?
Absolut. Also es wird immer mehr, was man auch an Quellen findet sozusagen. Es gibt immer mehr Studien dazu zu dem Thema, was ich sehr, sehr spannend finde. Und letztendlich ist es ja noch ein sehr, sehr junges Thema. Also die Kategorie Myokine gibt es letztendlich erst seit 20 Jahren ungefähr. Natürlich gibt es die Botenstoffe schon früher und wir haben in der Forschung auch schon früher Moleküle entdeckt, die wir jetzt als Myokine klassifizieren können. Aber das Thema Myokine ist noch sehr, sehr jung. Aber es erklärt einfach sehr, sehr viel, was Sport oder körperliche Aktivität mit dem Körper macht. Und insofern ist es unglaublich spannend, wie da die Zusammenhänge sind.
Spannend. Also würdest du sagen, dass da auch noch viel zu erwarten ist in den nächsten Jahren, was die Forschung betrifft, wenn das jetzt eigentlich sogar für die Forschung ein neues Thema ist? Weil manchmal ist es ja so, es ist gar nicht unbedingt neu in der Forschung, aber neu in den, sag ich mal, breiten Medien. So in dem Fall jetzt aber nicht.
Nee, in dem Fall haben wir tatsächlich ein Thema, was für alle Bereiche neu ist.
Cool.
Und mittlerweile ist es sogar so, dass man nicht mehr nur von Myokinen spricht, sondern man hat jetzt auch festgestellt, dass durch den Sport auch in anderen Geweben Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und insofern ist man schon am Überlegen, ob man die nicht nochmal anders klassifiziert und dann zum Beispiel dann Exerkine nennt, weil eben auch Fettgewebe, Knochen, der Herzmuskel zum Beispiel auch Botenstoffe aussendet bei Sport.
Spannend. Okay, wir haben jetzt schon das Stichwort Botenstoffe genannt. Lass uns mal da einen Schritt zurückgehen. Mhm. Führ doch gerne mal unsere Hörenden erstmal kurz ein, was Myokine eigentlich sind, weil ich wette, dass sehr viele von denen das noch nicht gehört haben, das Wort. Ich musste auch erstmal in die Recherche gehen, weil es dann doch was Neues war für mich. Ja. Genau, welche Rolle nehmen die auch vielleicht gerade besonders beim Sport ein?
Also der Name Myokine hat was mit der Muskulatur zu tun. Also es sind im Endeffekt Signalproteine oder eben Botenstoffe, ähnlich wie Hormone oder Peptidhormone, die von der Muskulatur produziert werden. Und das ist im Endeffekt auch diese bahnbrechende Entdeckung gewesen vor 20 Jahren, dass die Muskulatur eigentlich ein endokrines Organ ist. Also eine riesengroße sozusagen so eine Art Drüse, die Signalstoffe produziert und in den Körper versendet. Und man hat erst ein Molekül entdeckt und dann ging es plötzlich rapide nach oben. Mittlerweile kennen wir viele, viele hundert und haben mit Sicherheit noch nicht alle entdeckt, die da produziert werden. Und diese Moleküle werden eben bei Bewegung produziert, also wenn ich den Muskel beanspruche. Und da wird's dann schon wieder, geht's dann schon wieder ein bisschen mehr in die Tiefe, weil dann kommt's auch drauf an, welche Art von Bewegung ich mit der Muskulatur mache. Und je nachdem, welche Belastung ich dem Muskel gebe, werden andere Botenstoffe ausgeschüttet. Also das ist dann schon ganz, ganz spannend. Und die machen dann auch verschiedene Sachen im Körper, haben verschiedene Zielorgane. Manche gehen tatsächlich wieder zurück in den Muskel, andere gehen in die Leber, andere gehen ins Gehirn oder ins Fettgewebe. Und insofern ist das ein sehr, sehr komplexes System.
Okay, ja, da werden wir gleich einen kleinen Deep Dive reinmachen, trotz der Komplexität. Wenn du jetzt sagst, die entstehen beim Sport oder bei Bewegung, heißt es, dass wir keine von diesen Myokinen ausschütten oder keine entstehen, wenn wir zum Beispiel in Ruhe sind? Also ist es nur bei einem sich bewegenden Muskel dann aktiv?
Also es gibt so ein Grundrauschen. Es gibt eine Baseline, also es ist nicht null, das nicht. Hängt tatsächlich auch davon ab, wie viel Muskelmasse wir haben und auch welche Art der Muskulatur wir haben. Je länger wir zum Beispiel trainieren, umso höhere Baselines gibt es von bestimmten Myokinen. Das heißt, da haben wir dann auch in Ruhe tatsächlich einen Vorteil davon. Ansonsten geht die Konzentration der Myokine hoch bei sportlicher Belastung und danach auch wieder nach unten.
Ah, okay. Also man hat dann Peak währenddessen genau. Und dann flacht es wieder ab. Okay, ergibt ja. Sinn. Gut, dann ja, erzähl uns doch gerne mal, was diese positiven Eigenschaften sind, von denen auch alle sprechen. Weil nicht umsonst sind sie ja dann auch im Mainstream, sag ich mal, angekommen. Ja. In denen werden ja ganz tolle Eigenschaften auch zugeschrieben.
Genau, also besonders interessant auch für die Medizin vor allem, ist die Verbindung zu diesen sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten. Also da haben wir zum Beispiel unsere klassischen Zivilisationskrankheiten drin, Adipositas, Insulinresistenz, Diabetes, die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Krebserkrankungen oder die neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer. Die scheinen davon besonders zu profitieren, weil diese Myokine zum Beispiel stark entzündungshemmende Effekte haben können oder auch antikanzerogene Wirkung haben. Sie verbessern die Insulinsensitivität zum Beispiel und sorgen dafür, dass der Zucker besser in die Zelle aufgenommen werden kann. Man muss sich jetzt dann überlegen, warum macht der Körper das? Warum sorgt er dafür, dass im Körper Entzündungen runtergehen und so weiter und die Energiebereitstellung besser funktioniert? Und das ist nämlich eigentlich genau das Ziel dieser Myokine. Sie wollen der Muskulatur und dem Körper dazu verhelfen, an diese Beanspruchung sich besser anzupassen. Der Körper ist ja sehr anpassungsfähig. Und wenn ich eine Anforderung an die Muskulatur stelle und die Muskulatur braucht jetzt plötzlich mehr Sauerstoff und sie braucht plötzlich mehr Energie, dann sorgen diese Botenstoffe langfristig dafür, dass mehr Energie zur Verfügung steht und dass eben die Entzündungsreaktionen oder die Anpassungen ans Training einfach schneller vonstatten gehen können.
Okay, also auch doch dann ganz wichtig, um auch Anpassungen beim Training möglichst schnell zu triggern, kann man dann sagen, ne?
Es hilft definitiv bei der Anpassung. Ja, jetzt nicht, also bei einer einzelnen Einheit wird man vermutlich noch nicht viel merken, aber auch da macht die Konstanz dann letztendlich auf jeden Fall was aus.
Mhm. Okay, und diese ganzen, also diese positiven Eigenschaften, wie zum Beispiel vor Krankheiten zu schützen und so, das also passiert das dann ab einem gewissen Level an Myokinen oder hat jeder Mensch eigentlich auch eine gewisse Anzahl an diesen Myokinen sowieso im Körper, um halt dann zum Beispiel gegen diese typischen Zivilisationskrankheiten irgendwie anzukommen? Oder ist das dann bei SportlerInnen besonders viel auch schon im Körper? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema, ja. Also ein Mensch, der nie Sport macht, hat definitiv weniger Myokine zur Verfügung und hat natürlich dann auch ein erhöhtes Risiko, an diesen Zivilisationserkrankungen, jetzt mal so grob genannt, zu erkranken. Also hat ein erhöhtes Risiko für Diabetes zum Beispiel oder für Herzinfarkt durch die Gefäßerkrankung. Ja. Die Bewegung ist letztendlich essentiell. Also ohne körperliche Aktivität verkümmert auch letztendlich der Muskel. Das sehen wir zum Beispiel bei bettlägerigen Patienten oder bei alten, schwerkranken Patienten. Wenn die sich nicht bewegen, kriegen die eine Sarkopenie, also das heißt einen Abbau der Muskelmasse und werden einfach so richtig, ja, man kann schon sagen, fragil. Ja. Und da passiert dann auf Myokinebene dann auch nicht mehr viel. Aber auch in so einer Situation ist tatsächlich auch ein Effekt zu verzeichnen, wenn dann der Patient das Trainieren anfangen würde. Also wenn der auf seinem Level dann anfängt, sich zu bewegen, auch dann kriegt man natürlich am Anfang nicht ganz so einen hohen Myokin-Peak, aber auch das kann der Körper wieder lernen. Der ist unglaublich anpassungsfähig, sowohl nach oben als auch nach unten.
Also der Körper verlernt es nicht, Myokine zu bilden, kann man sagen.
Nein.
Okay. Und weil du auch davon gesprochen hast, man sieht zum Beispiel so einen Peak. Ne? Das heißt, es gibt ja dann Messmethoden, um Myokine zu messen. Werden die dann im Blut gemessen oder wie funktioniert
das? Also es gibt verschiedene Methoden, je nachdem, welche Myokine man aufspüren möchte. Das Einfachste ist natürlich die Messung im Blut. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Muskelbiopsien zu machen. Das ist ein bisschen invasiver und macht man eigentlich nur in Studien und jetzt nicht hier beim Leistungstest auf dem Laufband. Und da kann man dann in der Muskulatur selber auch die Konzentration von bestimmten Myokinen messen. Aber mittlerweile macht man das eigentlich im Blut. Wie gesagt, im Rahmen der Forschung oder im Rahmen von Studien werden auch andere Methoden angewandt, wie zum Beispiel Muskelbiopsien.
Okay, ja, verstehe. Und weil du gesagt hast, dass unterschiedliche Bewegungen auch verschiedene Myokine so ein bisschen triggern oder die Entstehung von ihnen so ein bisschen ankurbelt. Ja. Das interessiert mich jetzt natürlich, welche Sportart würde welche Myokine zum Beispiel anregen oder welche Trainingsart vielleicht auch. Es kann ja auch innerhalb einer Sportart, zum Beispiel Laufen, verschiedene Trainingsarten geben. Ne? Da gibt es ja ein riesiges Spektrum.
Stimmt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Laufen hernehmen als Sportart, haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, um das Laufen zu trainieren. Wir haben ganz klassisch den Grundlagenlauf, den langen Lauf. Wir haben das Intervalltraining. Wir haben zum Beispiel auch Bergsprints, wir haben Krafttraining, was alle Läufer machen sollen.
Richtig.
Ja. Und insofern haben wir da auch verschiedene Möglichkeiten, die Myokine zu stimulieren. Als Beispiel, wenn ich einen Grundlagenlauf mache, aktiviere ich Myokine, die für die Sauerstoffversorgung zuständig sind, die dafür sorgen, dass mein Fettstoffwechsel gut funktioniert, einfach damit die Zelle gut mit Energie versorgt wird. Wenn ich jetzt das Krafttraining mache, ein sehr intensives Krafttraining, also jetzt nicht zwingend Kraftausdauer, sondern wirklich, ich möchte einen Hypertrophie-Reiz setzen, dann stimuliere ich andere Myokine, die dann jetzt eher für die Proteinbiosynthese zuständig sind, also dass ich tatsächlich eine höhere Muskelmasse bekomme. Und idealerweise verbindet man das. Das heißt, ich mache nicht nur ein Training, mache ich ja im Laufen und im Triathlon auch nicht, sondern ich kombiniere das über die Woche gesehen oder über meinen Trainingsplan gesehen. Und dann habe ich quasi das Beste aus beiden. Das heißt, ich habe einmal meine Mitochondrien, zum Beispiel über die Grundlagenausdauer, über die mitochondriale Biogenese und ich habe auf der anderen Seite über das Krafttraining meine Proteinbiosynthese. Und dann habe ich quasi mehr Muskelmasse, die dann natürlich auch idealerweise mehr Mitochondrien haben und mich schneller werden lassen.
Also Win-Win an der Stelle dann.
Genau.
Okay, also kann man auch sagen, dass ein Mix aus verschiedenen Trainings und also doch Trainingsarten, nehmen wir jetzt mal Kraft und Ausdauertraining, schon die beste Mischung auch wäre, um besonders viele Myokine zu bilden oder so die relevanten Myokine ausschütten zu lassen.
Richtig. Also Stand heute, ja.
Okay. Ja, in Richtung Training wollen wir auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Das machen wir dann, wenn wir, glaube ich, ein besseres Grundverständnis für Myokine entwickelt haben. Aber ich bin schon gespannt, ob es da bestimmte Reize gibt, die natürlich besonders interessante Myokine für uns LäuferInnen freisetzen können. Da kannst du ja vielleicht schon mal einen kleinen Teaser geben, was für Myokine, um sie mal wirklich zu benennen, ne? Um auch mal so Beispiele zu geben. Welche Arten von Myokinen sind denn gerade für LäuferInnen zum Beispiel besonders wichtig? Welche sollten wir besonders viel haben, um dann unterschiedlich positive Effekte im Körper freizusetzen?
Also um ein paar beim Namen zu nennen, haben wir zum Beispiel das Interleukin 6. Das ist sehr interessant, weil es das auch bei chronischen Erkrankungen gibt. Also da müssen wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen, auf das Interleukin 6, weil es sowohl antiinflammatorische als auch proinflammatorische Wirkung haben kann. Dann haben wir auch ganz interessant das Irisin. War am Anfang so ein bisschen heiß diskutiert, ob es es überhaupt gibt. Also man war sich nicht sicher, existiert das überhaupt?
Okay.
Bis man dann die richtige Messmethode gefunden hat und festgestellt, es existiert wirklich.
Spannend.
Kein Fata Morgana. Mhm. Das sorgt dafür zum Beispiel, dass das weiße Fettgewebe braun wird. Das heißt, wir haben eine Thermogenese, dadurch letztendlich auch weniger entzündliches Fettgewebe, was proentzündliche Faktoren ausschütten kann. Also wir haben da wirklich eine antientzündliche Wirkung. Diese beiden Myokine sind auch vermutlich dafür verantwortlich, dass auf den Zellen der sogenannte GLUT4-Rezeptor vermehrt ausgeschüttet oder exprimiert wird. Und der ist dafür verantwortlich, dass wir genügend Zucker in die Zelle kriegen, was fürs Laufen ganz wichtig ist, dass wir genügend Energie drin haben. Dann gibt es zum Beispiel noch VEGF. Das ist ein Faktor, der dafür verantwortlich ist, dass neue Blutgefäße wachsen in der Muskulatur, damit wir auch schön mit Sauerstoff und eben auch Kohlenhydraten versorgt werden. Und auch wichtig, jetzt nicht nur fürs Laufen, sondern generell das BDNF. Das ist ein Faktor, der auch im Gehirn ganz spannende Dinge macht. Der sorgt nämlich auch dafür, dass neue Synapsen gebildet werden. Das heißt, die Konzentration steigt. Das heißt, man wird letztendlich auch vom Gehirn her, von der mentalen Leistungsfähigkeit ausdauernder. Und das ist, glaube ich, gerade bei ganz langen Läufen entscheidend, dass die mentale Leistungsfähigkeit auch da ist.
Total. Und ich finde, an dem merkt man dann ja auch zum Beispiel richtig doll auch diese Überschneidung zum Thema Longevity, weil, ne, klar, es ist wichtig, bei langen Läufen irgendwie mental fit zu sein, aber auch langfristig im Leben, auch mit einem hohen Alter noch mental fit zu sein, ist ja mindestens genauso wichtig, vielleicht nicht so, sogar wichtiger, würde ich jetzt mal hier argumentieren.
Absolut, ja.
Ja, spannend. Ja, welche so konkreten Anti-Aging-Effekte würden dann auch bestimmte Myokine auslösen? Können wir da auch nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen? Ja. Ist ja sehr interessant, dann wirklich für jede Person eigentlich, weil Anti-Aging interessiert uns alle.
Also die Frage ist, was lässt uns denn überhaupt altern? Warum passiert das überhaupt? Und letztendlich hat man da verschiedene Erklärungsmodelle. Das eine davon ist tatsächlich also eine chronische Entzündungsreaktion im Körper, dass so unterschwellig eben so eine dauerhafte Inflammation vorhanden ist. Und da wirken die Myokine dagegen, weil sie antiinflammatorisch wirken und eben diese Entzündungsprozesse eindämmen können oder reduzieren können. Dann geht es natürlich auch darum, wir brauchen Energie, also Mitochondrien. Oft ist es so, dass im Alter einfach zu wenig Mitochondrien vorhanden sind. Dann geht der Fettstoffwechsel in den Keller. Wir haben dann kaum noch Beta-Oxidation. Wir haben überwiegend dann nur noch Kohlenhydratstoffwechsel. Und das kann man tatsächlich durch Sport auch reduzieren. Das heißt, durch die neuen Mitochondrien habe ich wieder viel mehr Energie in der Zelle zur Verfügung. Und auch das wirkt dem Altern letztendlich entgegen. Dann haben wir auch einen Effekt aufs Immunsystem. Auch das Immunsystem altert. Es werden weniger neue Zellen produziert und die sind nicht mehr ganz so aktiv. Und die Myokine haben auch einen Effekt aufs Immunsystem und sorgen dafür, dass das wieder aktiver wird, dass bestimmte Zellen abgebaut werden, die einfach nicht mehr richtig funktionieren und dafür neue, gesunde Zellen produziert werden. Und dann haben wir noch den Effekt aufs Gehirn, auf die Hirnleistung. Es ist da mittlerweile ein ganz heißes Thema auch, gerade was jetzt Demenz angeht, dass eben das BDNF als Beispiel Myokin dann dafür sorgt, dass wir unsere Gedächtnisleistung verbessern, dass wir uns wieder mehr merken, dass neue Synapsen gebildet werden. Das Gehirn ist ja plastisch und kann das. Und gerade bei BDNF ist ja auch immer so die Frage, wie kommt es ins Gehirn? Es gibt ja eine Blut-Hirn-Schranke und es gibt ja auch findige Pharma-Leute, die überlegen, wie man das BDNF in eine Pille packt oder in eine Spritze packt, damit man sich nicht bewegen muss. Verstehe. Aber das funktioniert nicht, weil die künstlich zugeführten Substanzen nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Das heißt, es muss zusätzlich zum Myokin-BDNF, das in der Muskulatur produziert wird, auch noch im Gehirn selbst durch den Sport BDNF produziert werden, das direkt vor Ort dann wirkt. Und da hat man mittlerweile auch eine mögliche Erklärung dafür, wie dieser Effekt zustande kommt, warum ich im Gehirn BDNF bilden kann während Sport. Und da scheint das Laktat eine Rolle zu spielen.
Mensch, das kennen wir doch ganz gut als LäuferInnen. Sehr spannend.
Das kennt, glaube ich, jeder, die Laktatdusche. Ja. Und das Laktat hat ja jeder schon mal gespürt, fürchte ich.
Ich glaube auch.
Und das scheint ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen.
Okay, also ist Laktat tatsächlich auch ein Myokin? Weil ich war in meiner Recherche nicht so ganz sicher. Ja. Ich habe es einerseits ja, andererseits nein gelesen. War ein bisschen verwirrend.
Also es ist richtig. Eins. Also Laktat ist super, super spannend. Das wird ja auch schon über 100 Jahre lang erforscht. Also wow. das aktuelle Lehrbuch zum Thema Laktat ist sportliche 800 Seiten lang.
Lesestoff.
Lesestoff, ja. Wo das Wissen der letzten 100 Jahre drinsteht sozusagen. Und Laktat wird mittlerweile als Myokin gesehen, als Botenstoff. Wird von der arbeitenden Muskulatur produziert und in den Körper ausgeschüttet. Also ist es per Definition ein Myokin. Und es stößt verschiedene Signalwege an im Körper, um dafür zu sorgen, dass die Muskulatur wieder Energie bekommt. Und es dient ja auch verschiedenen anderen Geweben auch als Nahrung. Mhm. Und es gab ganz interessante Studien dazu auch in Kliniken. Die haben bettlägerigen Patienten Laktatinfusionen verpasst und wollten mal wissen, was passiert. Und tatsächlich ist da dann die BDNF-Konzentration im Gehirn angestiegen. Also es scheint da direkt einen Effekt zu haben.
Okay. Also hat Laktat dann eigentlich so, also gegen so dieser typischen Alterungskrankung wie Demenz, Alzheimer und so, kann es eine Art Schutz bieten? Oder ja, kann
da
es
ist
dann,
man tatsächlich ja. am Diskutieren, ob das okay. hilft. Und momentan ist die einzige Methode, die wir kennen, wirklich sich zu bewegen. Sport. Okay. Und es darf auch mal anstrengend sein, dass mal wirklich auch Laktat ausgeschüttet wird, ja, kurzfristig. Ja. Ja. Das scheint wirklich einen sehr guten Effekt zu haben. Das heißt, man darf sich ruhig ab und zu mal ein bisschen quälen.
Also ein Plädoyer für Intervalle. Nicht leider, nur, um schneller zu werden, sondern tatsächlich vielleicht auch, um sich dann, ja, so Langlebigkeits, ja, Effekte zu verschaffen, kann man sagen. Also es ist noch nicht ganz sicher, ne? Aber es
die Tendenz
scheint ja,
geht dahin.
Ja, die Tendenz in der Forschung geht dahin.
Und ja. man kann sich ja auch mal dann so, wenn man sich mal überlegt, wenn man mal so an das letzte Intervalltraining denkt, währenddessen tut einem alles weh, aber irgendwie fühlt man sich ja danach trotzdem gut. Also es hat ja richtig positiven Effekt auch auf die Laune normalerweise. Also nicht währenddessen, das meistens nicht, ja. aber danach.
Ja. Ja. Ja, vielleicht ist das schon das erste Zeichen, ne? So, dass danach dann irgendwie das High kommt oder das, genau. gute Gefühl, das gute Körpergefühl auch. Ja, ja spannend, dass Laktat da doch tatsächlich auch zu den Myokinen gehört. Du hattest ja auch das Interleukin 6 angesprochen. Das scheint ja auch ganz wichtig zu sein, was so Entzündungen angeht. Du meintest aber, wenn ich mich recht erinnere gerade, es gibt sowohl pro- als auch anti-inflammatorische Eigenschaften. Das ist ja dann wieder schwierig, auch dann einzukategorisieren. Ist es genau. jetzt ein gutes oder ein schlechtes Myokin? Ja, wie was von oder wann passiert denn welcher Effekt bei diesem roten Stoff?
Interleukin 6 war ursprünglich ein Zytokin oder ist es auch immer noch, was bei Entzündungen ausgeschüttet wird. Also es wird zum Beispiel auch in der Medizin als Diagnostikum verwendet für schwere entzündliche Erkrankungen oder für Patienten auf der Intensivstation, wenn die einen schweren Infekt haben. Und da sieht man dann erhöhte Werte, aber dauerhaft erhöhte Werte, also solange die Erkrankung dauert. Das heißt, über Tage oder über Wochen hinweg sind da erhöhte Interleukin-6-Werte zu messen. Beim Sport verhält sich es anders. Da habe ich einen kurzen Anstieg vom Interleukin 6 so um das Hundertfache und einen schnellen Abfall wieder. Und nicht diese chronisch erhöhte, diese chronisch erhöhten Interleukin 6-Werte im Blut. Und das macht anscheinend einen der Unterschiede aus. Also zum einen der Produktionsort ist entscheidend, wird es in der Muskulatur produziert oder von den Immunzellen? Und habe ich einen schnellen Anstieg und einen schnellen Abfall oder habe ich eine chronisch erhöhte Linie von Interleukin 6 im Blut? Und je nachdem, ob es ein schneller hoher Peak ist oder ein chronisch erhöhter Wert, scheint es auch an unterschiedlichen Rezeptoren anzugreifen und dadurch unterschiedliche Signalwege zu aktivieren. Entweder dann proinflammatorisch oder antiinflammatorisch. Aha. Aber auch da ist noch einiges an Forschung nötig.
Okay. Ah, verstehe. Ja, das ist natürlich spannend, wenn dann ein Botenstoff unterschiedliche Reaktionen im Körper auslösen kann. Dann kann man ja auch immer nicht so ganz sagen, ja, das ist immer gut, in Anführungszeichen. Kann man ja eh selten, ne, in der Forschung, aber das darf man dann auch nicht so vielleicht nur rein positiv, ne, diese Ausschüttung sehen.
Richtig, haben wir ja beim Sport auch. Also auch da gibt es ja irgendwann den Umkehrpunkt, wo die Antiinflammation dann in die Inflammation übergeht. Ist ja zum Teil auch gewollt, zu einem gewissen Grad, dass eben eine Anpassungsreaktion stattfindet im Körper, aber halt nicht dauerhaft. Also diese dauerhaft erhöhten Entzündungszeichen im Körper sind eigentlich nie sonderlich gut.
Ja. Ja, und wie viel Training es dann sein darf, darauf werden wir sicherlich auch gleich nochmal eingehen, beziehungsweise vielleicht so Richtwerte kann man da geben, ist ja auch immer sehr individuell. Ich erinnere mich aber auch noch, dass ich, glaube ich, auch sogar beim Interleukin 6 das Stichwort auch Hungergefühl gelesen hatte. Inwieweit hat es darauf denn einen Einfluss? Das ist ja natürlich auch interessant für, ja, also sowohl natürlich, wenn man nicht abnehmen möchte, aber vielleicht auch für Leute, die abnehmen möchten.
Ja. Genau, also es scheint das Hungergefühl erstmal zu drosseln über Ghrelin. Ja. Und es ist auch, also Interleukin 6 hat auch tatsächlich mit unseren momentanen Antidiabetes-Medikamenten zu tun. Ah. Also die machen sich diesen Effekt zunutze, die Abnehmspritze sozusagen, die gerade in aller Munde ist, greift tatsächlich einen Baustein aus dieser Kaskade raus. Und hat letztendlich die gleiche Wirkung, wie wenn ich Sport mache, nur eben viel, viel konzentrierter. Also das ist sozusagen der erste gelungene Versuch, so eine Art Sportwirkung in dein Medikament zu packen. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ja? Aber natürlich ersetzt nicht den Sport, weil das Problem bei den Abnehmspritzen ist, wenn ich keinen Sport dazu mache, verliere ich schon einiges an Muskulatur. Und das wollen wir ja nicht. Die wollen wir ja erhalten.
Ja, okay. Also tatsächlich führt der bisher, was ich so raushöre, führt irgendwie der Weg am Sport nicht dran vorbei, wenn man wirklich Myokine also rankurbeln möchte in der Produktion.
Richtig. Ja. Und wir haben jetzt ja nur ein paar rausgepickt. Wir haben uns ja jetzt im Endeffekt das System Myokine durch ein Schlüsselloch angeguckt. Wir verstehen ja noch nicht die ganzen kompletten Zusammenhänge. Also wir wissen ja nicht, wie dieses ganze feine Zusammenspiel wirklich abläuft. Wir können es aktivieren durch den Sport. Aber bis jetzt hat es noch nicht hinreichend funktioniert, dass wir uns nur eine einzelne Substanz rauspicken.
Okay, ja. Ja, wurden denn überhaupt schon bei Personen auch wirklich alle gemessen? Weil das sind ja unglaublich viele Botenstoffe. Ich nehme mal an, man hat sich auch immer nur einen davon angeguckt und dann verglichen in Studien, oder?
Also entweder einen oder es gibt so Testpaneele, wo man dann 6, 7, 8 testen kann. Es gab mal ein paar Studien, die versucht haben, herauszufinden, wie viele 100 es gibt. Ich glaube, Stand aktuell müssen so 600-700 sein und, wow. Und nach oben offen. Also wir wissen nicht, was da noch alles kommt.
Okay, es ist so ein bisschen ne, Büchse der Pandora, jetzt da man es benannt hat, heißt noch lange nicht, dass man weiß, was alles dazugehört.
Richtig.
Okay, da müssen wir also nochmal vielleicht in 5 oder 10 Jahren nochmal ein Update-Folge machen, was sich in der Zeit sicher viel getan haben wird. Ne?
Denke ich auch.
Okay, wie können vielleicht auch Myokine, weil wir ja über Antiinflammation gesprochen haben, die Regeneration beeinflussen? Also wenn man jetzt mal so ein bisschen rausgeht aus jetzt nur generell Anti-Aging oder Anti-Krankheiten-positiven Effekten, so Regeneration ist ja auch was ganz akut nach einer Einheit für uns oder nach einem Wettkampf für uns wichtig ist.
Ja, also wir haben zum einen ja wirklich einen Stimulus der Anpassung. Also wir wollen ja, dass im Körper was passiert. Das heißt, nach dem Sport sollte man die Myokine auch wirklich erstmal arbeiten lassen und gucken, dass der Körper Ruhe findet. Also wir müssen ihm schon aktiv Ruhe geben. Wenn wir dann gleich ins nächste Training reingehen, dann vergeben wir uns auch diese Effekte, weil die Botenstoffe sind ausgeschüttet, aber der Körper muss auch erstmal darauf reagieren. Wenn ich jetzt einen Botenstoff ausschütte und sage, ich hätte gern ein neues Gefäß in meiner Muskulatur, dann muss der Körper auch die Chance haben, das dann zu bauen. Wir können das letztendlich unterstützen, auch mit der richtigen Ernährung. Das ist, glaube ich, auch hinreichend bekannt durch zum Beispiel Proteine, Ruhe, also dass wir dann auch gut schlafen. Myokine haben auch einen positiven Effekt auf die Schlafqualität. Also die lassen uns tatsächlich besser schlafen auch. Es sei denn, wir übertreiben es und machen zum Beispiel kurz vorm Schlafen ein extrem hartes Training. Das kann uns dann den Schlaf kosten. Das haben, glaube ich, auch schon alle mal erlebt.
Voll.
Dass man danach nicht mehr schläft.
Richtig, ja. Deswegen sagt man ja auch immer, lieber Intervalle jetzt nicht spät abends machen. Das wäre dann zum Beispiel die Erklärung dafür, warum man, warum da der Mechanismus dann auch in die andere Richtung umschlagen kann. Mhm. Woran liegt das dann, dass die dann, werden die dann nicht mehr ausgeschüttet, weil man so hart trainiert hat? Oder wieso rauben sie uns den Schlaf? Oder sind es einfach andere Myokine, die dann da auf den Schlaf
kommen? Das sind dann andere Myokine, genau. Mhm. Also da habe ich dann beim Intervalltraining habe ich ja nochmal andere Anpassungsreaktionen, als wenn ich jetzt gemütlich Zone 2 vor mich hingetapst bin. Und das ist natürlich schon eine sehr hohe Belastung. Und da habe ich auch einen Stress auf dem System, also auch kardiovaskulär einen Stress. Und da kommen dann nicht nur die Myokine, sondern dann kommen auch die Stresshormone ins Spiel, also Adrenalin, Noradrenalin. Und auch damit muss letztendlich unser Herz erstmal klarkommen. Und meistens haben wir dann erstmal noch einen erhöhten Ruhepuls und einen sogenannten Nachbrenneffekt, weil einfach noch ein erhöhter Energiebedarf da ist, um die Anforderungen der Muskulatur erstmal zu decken. Und wenn wir das kurz vorm Schlafen machen, dann stehen wir noch so unter Stresshormonen, dass das Schlafhormon keine Chance hat.
Okay, ja, gute Erklärung an der Stelle für den Effekt, den wir alle, glaube ich, schon mal gespürt haben, wenn wir zu spät, zu hart trainiert haben. Ne? Ja, dann lass uns doch gerne da mal ein bisschen einsteigen in so die wirklich Trainingspraxis. Also als allererstes, glaube ich, würde mich und bestimmt auch die Hörerinnen interessieren, ab wie viel Minuten zum Beispiel Trainingszeit diese Myokine denn eigentlich ausgeschüttet werden. Ne? Also reicht es schon, ein paar Treppen zu steigen, dass da was passiert? Oder muss es schon eine richtige Trainingseinheit sein?
Das kommt leider auf den Trainingszustand an. Also da ist es tatsächlich wie beim Training auch, wenn ich gar nicht trainiert bin, wenn ich quasi bei Null anfange und fange jetzt mit 10 Minuten Laufen an, dann habe ich da schon einen ersten Peak von den Myokinen. Wenn ich aber super trainiert bin und normalerweise pro Woche 100 Kilometer laufe, dann habe ich von 10 Minuten gar keinen Effekt. Das interessiert den Körper nicht, weil er da schon angepasst ist. Okay. Das heißt, da können wir uns tatsächlich so ein bisschen auch an Trainingsanpassung orientieren. Es gibt jetzt nicht die Minute XY, ab der Myokine ausgeschüttet werden, sondern das ist wirklich sehr individuell und vom Trainingszustand abhängig. Und tatsächlich auch ein bisschen vom Alter, wobei wir da ja schon auch gesagt haben, auch das ist trainierbar. Aber es kann natürlich sein, dass im Alter das ein bisschen länger dauert, bis ich dann einen Effekt sehe. Aber letztendlich ist es tatsächlich eher vom Trainingszustand und von der vorhandenen Muskelmasse abhängig. Also da muss man sehr, sehr individuell gucken, was habe ich denn für Voraussetzungen, was habe ich schon für Trainingserfahrung, wie viele Trainingsjahre habe ich schon?
Okay.
Oder habe ich gerade eine lange Erkrankung hinter mir, durfte ich 6 Monate keinen Sport machen zum Beispiel, dann schaut es wieder ganz anders aus.
Aber da frage ich mich natürlich, wenn man jetzt jahrelang immer dasselbe Training machen würde und sich nicht steigern würde, würde dann auch so diese Myokinproduktion so ein bisschen stagnieren oder lernt der Körper dann auch, die bei einer gewissen Einheit automatisch auszuschütten? Wahrscheinlich ist es nicht so leicht, oder?
Das kann man wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, ob es dazu schon eine Studie gibt, jetzt rein von dem, was wir wissen, könnte man das sich so erklären, dass der Körper schon eine gewisse Menge an Myokinen ausschüttet bei Bewegung, das schon, aber jetzt nicht übertrieben viel, weil er eigentlich mit der Anforderung gut klarkommt. Man hat ja normalerweise dann auch kaum noch Trainingseffekt, sondern wir haben immer die gleiche Anforderung, Körper ist adaptiert an die Belastung, er braucht nichts mehr machen. Warum soll er dann noch einen Muskel wachsen lassen?
Verstehe, ja. Aber habe ich richtig verstanden, dass je mehr Muskelmasse wir haben, desto mehr Myokine in der Regel ausgeschüttet werden? Also dass jemand mit wenig Muskelmasse da dann irgendwie im Nachteil wäre?
So ist die Hypothese, ja. Mhm. Dass es durchaus Sinn macht, die Muskulatur aufzutrainieren, damit ich mehr endokrines Gewebe habe sozusagen, was dann auch die Myokine produzieren kann. Aber da brauche ich dann auch einen entsprechenden Reiz dann dafür.
Okay. Und du hattest auch am Anfang gesagt, dass sich auch nochmal von Muskel zu Muskel ein bisschen unterscheidet. Ne? Sind dann Myokine eher in Ausdauermuskulatur oder eher in dieser Kraftmuskulatur, die man so kennt? Und es gibt ja noch diese Mischfasern, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Wir haben durch 3 verschiedene.
Also, ist noch nicht bei allen Myokinen so aufgedröselt. Also da haben wir wieder das Laktat, was so ein bisschen aufgedröselt wurde. Aber auch schon in der Zeit, wo man noch nicht wusste, dass das ein Myokin ist, hat man untersucht, welche Muskelfasertypen denn vermehrt Laktat produzieren und welche nicht. Bei den anderen Myokinen gibt es tatsächlich eher erstmal so Hypothesen. Die Muskelfasertypen, die eher auf Ausdauer ausgelegt sind, haben ja mehr Mitochondrien zum Beispiel. Da scheint auch die mitochondriale Biogenese besser zu funktionieren. Aber das heißt nicht, dass dort keine Proteinbiosynthese funktionieren kann. Also das schließt sich nicht aus. Aber es ist schon so, dass bestimmte Muskelfasertypen ja auch bei einer bestimmten Anforderung dann eher umgebaut werden. Also habe ich jetzt Schnellkraftfasern, trainiere ich natürlich durch ein anderes Training als jetzt die Ausdauermuskulatur, die ich wieder durch ein anderes Training trainiere. Also das ist komplex, aber es hängt schon sehr viel mit der Trainingsart auch zusammen. Was möchte ich denn trainieren?
Okay, ja. Ja, Trainingsart, dann können ja vielleicht uns da auch mal unterschiedliche Einheiten angucken.
Also bei Interleukin 6, Irisin und BDNF wissen wir zum Beispiel, dass sie die mitochondriale Biogenese anregen und dadurch haben wir dann letztendlich mehr Kraftwerke in den Zellen und dadurch auch mehr Energie zur Verfügung. Wenn wir eher in den Kraftbereich reingehen, also weg vom Ausdauer, mehr in den Kraftbereich, wollen wir eher eine Hypertrophie, wir wollen mehr Muskelfasern haben. Und da haben wir eher eine Aktivierung dann zum Beispiel von Dekorin. Wir haben eine Hemmung von Myostatin. Das ist ein Myokin, was gehemmt wird, weil das quasi, wir bremsen die Bremse sozusagen, dass dann Muskulatur wachsen kann. Und da haben wir dann eben die Proteinbiosynthese. Interessant ist, wir haben lange gedacht, es gibt nur entweder oder. Dass man mit der einen Form des Trainings Version A stimuliert, mit der anderen Version des Trainings Version B. Interessanterweise aktiviert Laktat beide Formen.
Ach, spannend.
Ja, jetzt stehen wir da mit unserem Wissen.
Ja, tatsächlich.
Und müssen da wahrscheinlich nochmal genauer nachgucken, was da in der Zelle passiert. Mhm. Denn anscheinend bei bestimmten Sportarten oder bei bestimmten Bewegungen kann auch beides aktiviert werden.
Okay, aber ja, gut, das ist jetzt natürlich dann spannend. Ne? Sind das dann so, weiß man da, welche Sportarten da besonders reinziehen, beziehungsweise welche Trainingsformen da irgendwie beides aktivieren?
Ja, also da sind wir dann wirklich so in so einer Mischung zwischen Kraft und Ausdauer drin.
Okay.
Ja, und da wäre es tatsächlich mal wirklich spannend, diese Hybridathleten mal durchzutesten.
Total, ja. Die ganzen High-Rockser bitte einmal vortreten.
Genau. Bitte einmal herkommen. Wir brauchen das Blut.
Das würde mich auch mal interessieren. Ja, genau. Besonders, weil das ja jetzt auch erst in den letzten Jahren so stark aufgekommen ist. Das heißt, man hätte jetzt auf jeden Fall mal eine Gruppe auch an möglichen Studienobjekten.
Definitiv.
Ja, okay, also kann man auch gar nicht so sagen, dass diese Zwischen, wenn man jetzt nur auf Läufe guckt, dass so diese Zwischenläufe, wo man zum Beispiel vielleicht an der Schwelle trainiert, also man ist weder ganz langsam noch ganz schnell, man ist halt irgendwo dazwischen, dass die dann in so einen Graubereich fallen, der gar nichts auslöst, sondern dass da wahrscheinlich auch irgendwas passiert. Man weiß vielleicht nur noch immer nicht ganz was.
Wahrscheinlich passiert da mehr, als wir denken. Und wenn es wirklich ein schöner Schwellenlauf ist, der wirklich da auch nahe dran ist und nicht so in diesem Black Hole, so irgendwo mittendrin, so ein bisschen schnell und nicht mehr ganz langsam, dann scheint da mehr zu passieren. Wahrscheinlich passiert dann beides.
Cool.
Und wer es kennt, wenn man immer viel langsam gelaufen ist und muss die ersten Schwellenläufe machen, man hat ja wirklich richtig Muskelkater danach.
Stimmt.
Also da passiert was.
Ja, ist auch schon ein Zeichen, was einem der Körper einen da ganz klar gibt. Ne? Ja. Aber man sollte wahrscheinlich trotzdem vermeiden, diese, was du gerade angesprochen hast, diese richtigen Graubereichläufe, die auch nicht an der Schwelle sind, sondern auf jeden Fall davor.
Richtig, die sind so mittendrin, so nicht hart genug und nicht langsam genug.
Ja, und, die kennt man halt zu genüge. Ist auch so ein typischer Fehler, den natürlich auch viele BreitenläuferInnen machen. Aber ja, dann lieber die Schwelle treffen.
Dann lieber noch schneller laufen, dann habe ich ein Schwellentraining oder dann wirklich ganz langsam.
Ja, genau. Und hat man sich da auch mal so ein bisschen angeguckt, wenn man jetzt so diese klassischen Myokine, die besonders ne, die Langlebigkeit fördern, ob es jetzt auf Immunart sei oder auch, wir haben ja auch über Demenz und Alzheimer und so gesprochen, gut, da war auch das Laktat wichtig, aber ja, bei so diesen Klassikern, auch Diabetes und so, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hat man sich da mal angeguckt, durch welche Trainingsformen diese so gesundheitsförderlichen Effekte besonders erreicht werden? Mit den richtigen Myokinen natürlich.
Auch da kommen wir um eine Kombination nicht rum. Also wir brauchen das Ausdauertraining und wir brauchen das Krafttraining. Also eins alleine reicht nicht. Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn ich eine Sarkopenie im Alter anschaue, die ja von alleine kommt, wenn wir nichts dagegen tun. Und wenn ich mir die Osteoporose anschaue, gerade bei unseren Frauen, dann kommen wir definitiv ums Krafttraining nicht drumherum, weil ich brauche einen Reiz am Knochen. Und erst dann werden auch Myokine oder Osteokine sogar ausgeschüttet, also Bodenstoffe aus dem Knochen, die dafür sorgen, dass meine Knochenfestigkeit wieder zunimmt. Und das Hauptproblem, oder was wir ganz oft sehen im Alter, sind Stürze.
Stimmt.
Und dann haben wir ganz oft Frakturen. Wir haben lange Krankenhausaufenthalte, wir haben Rehabilitationen. Oft kommen die dann nicht mehr richtig auf die Füße und es waren vorher fitte 80-Jährige. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine Sturzprophylaxe haben. Und das geht eben tatsächlich nur mit Training. Vom Sitzen passiert nichts.
Klar.
Und da kommen wir ums Krafttraining nicht drum herum, da kommen wir auch ums Gleichgewichtstraining nicht drum herum, was auch nochmal eine Koordination der Muskulatur anspricht. Also wir brauchen nicht nur die Kraft an sich, sondern wir brauchen auch eine funktionelle Muskulatur. Also das Zusammenspiel muss da sein. Und dann können wir von der Sturzprophylaxe reden. Und dann können wir auch davon reden, dass das auch noch einen Effekt auf das Knochenwachstum hat und eben nicht nur die Mitochondrien, die wir durchs Ausdauertraining kriegen und den guten Fettstoffwechsel und den guten Zuckerstoffwechsel, sondern wir brauchen auch die Stabilität im Körper. Mhm. Ohne das wird es nicht funktionieren.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, anhand dessen man schon erkennt, dass beides seine Berechtigung hat und auch beides natürlich in der Trainingswoche Platz finden sollte. Das war ja auch so eine meiner Fragen, wenn man sich so angucken würde, wie eine Trainingswoche aussehen könnte, in der ja so das Thema Myokine einen Platz hat und irgendwie auch mitgedacht wird. Kann man da ja so bestimmte Aspekte hervorheben, die auf jeden Fall drin sein sollten? Weil eigentlich haben wir gelernt, ja, so alle Trainingsformen haben doch irgendwie eine Berechtigung, was das Thema Myokine angeht. Außer vielleicht diese Black-Hole-Läufe, die sicherlich auch irgendwas tun. Aber
da passiert ja, sicherlich irgendwas.
Ja, aber nicht ganz so relevant sind, dann, genau. Wenn man bestimmte Myokine ankurbeln möchte.
Ja, also, es kommt drauf an, wie viel Zeit man pro Woche zur Verfügung hat. Wenn wir jetzt sagen, wir haben zum Beispiel 5 Trainingseinheiten pro Woche, dann sollte auf jeden Fall ein Grundlagenlauf dabei sein. Es sollte auf jeden Fall eine Einheit Krafttraining dabei sein. Das sind so die absoluten Basics. Ja. Und dann kann man die anderen 3 Einheiten so ein bisschen auch nach Saison gestalten. Habe ich Grundlagenzeit jetzt im Winter zum Beispiel, dann kann ich nochmal einen langen Lauf dazu machen, kann nochmal Krafttraining machen oder geht es schon Richtung Wettkampf, dann forciere ich die Intervalle. Kommt es auch darauf an, was habe ich für einen Wettkampf vor mir oder mache ich es just for fun? Ja, muss ja nicht immer gleich einen Marathon laufen, aber wenn es Richtung Marathonvorbereitung geht, schaut es natürlich anders aus, als wenn ich mich zum Beispiel auf einen Bergtraillauf vorbereite, müssen dann Bergsprints mit rein, muss vielleicht mehr Lauf-ABC rein, weil das Gelände uneben ist oder geht es Richtung Triathlon, dann habe ich eh einen Mix aus allen, dann kommt das Radfahren noch dazu, dann kommt das Schwimmen noch dazu, also ja. Da sollte man aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Krafttraining ist essentiell und ein sauberes Grundlagentraining auch.
Ja, ja. Das predigen wir ja auch immer, dass es irgendwie die Kombination sein soll. Und man weiß ja auch schon, dass man sonst in Verletzungen rennt, wenn man zum Beispiel Krafttraining komplett weglässt, auch als Marathon, ne, Läuferin oder Läufer. Also die Myokine sind natürlich einfach nur ein weiterer Motivator vielleicht, wenn man auch dann so ein bisschen langfristiger auch in Richtung Gesundheit und so denkt. Mhm. Ne, also wie gesagt, Alzheimer-Prävention und solche Sachen, die man jetzt vielleicht so im Alltag nicht so sehr im Kopf hat, weil man sich ja auch jung und gesund fühlt, aber hat dann doch so eine Relevanz für vielleicht den späteren Lebensverlauf. Ne?
Das, richtig.
Was man jetzt macht.
Und dass man es jetzt macht. Und es hat tatsächlich aber auch in jüngeren Jahren Vorteil, weil man lernt besser und schneller.
Mhm. Stimmt. Ja, es gibt ja auch diese Muscle Memory, ne, solche Sachen, dass der Körper natürlich Sachen auch an sich schönerweise an Sachen erinnert, die er schon mal gemacht hat. Das kann man sich durchaus auch zunutze machen.
Definitiv. Also je früher man anfängt, umso länger profitiert man davon.
Ja.
Und auch wenn man dann mal eine Phase hat, wo man nichts macht, der Körper erinnert sich dran und auch das Gehirn profitiert davon. Also auch gerade auch im Kindesalter auch schon. Also Kinder, die Sport machen, lernen auch in der Schule besser.
Ja, stimmt. Ja, es ist alles halt sehr miteinander verbunden, ne? Mhm. Das merkt man dann in solchen Momenten immer wieder. Ist es denn, das wäre vielleicht auch noch interessant, möglich, durch Sport auch wieder einen negativen Effekt auf Myokine zu haben? Also ich denke jetzt gerade dran, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht übertreibt beim Sport und eher so dann tatsächlich auch sowas wie proinflammatorische Prozesse in Gang setzt. Aber nicht nur das, ne? Da würde ich einfach mal dich so offen fragen, kann man da die Myokinausschüttung auch ins Negative beeinflussen, wenn man es übertreibt?
Ich bin mir da tatsächlich nicht sicher, ob es Studien gibt, die bewusst die Probanden ins Übertraining reingetrieben haben, weil das doch ethisch etwas fragwürdig ist. Aber es gibt natürlich Beobachtungen dazu, ja, von Patienten, die tatsächlich im Übertraining sind. Die haben eine hohe proinflammatorische Stoffwechselsituation und die sind dann auch nicht mehr im anabolen Bereich, also wo ich Proteinbiosynthese betreibe, sondern im katabolen Bereich. Das heißt, da wird Muskelmasse abgebaut. Mhm. Die verstoffwechseln sich letztendlich selbst. Und durch die hohe Entzündungsreaktion auch im Körper. Also natürlich kann ich es übertreiben. Und da überwiegt dann tatsächlich die Entzündungsreaktion auch durchs Immunsystem und eben die katabole Stoffwechselsituation, überwiegt dann den Effekt, den vielleicht das Resin irgendwo noch so ganz leise in der Ecke hat. Mhm. Ja, und da haben wir dann aber wirklich ein Problem. Im Übertraining haben wir ja negative Effekte jetzt nicht nur auf die Muskulatur, sondern auch aufs Immunsystem. Die werden häufiger krank. Wir haben bei Frauen Zyklusstörungen. Wir haben Überlastungsfrakturen, Ermüdungsbrüche. Also das kommt dann alles dazu, weil auch die Knochenstabilität leidet. Also das ist ein Zustand, der nicht erstrebenswert ist. Und es dauert auch sehr lange, bis dann der Athlet, der Sportler da wieder raus ist aus diesem Übertraining.
Ja, das stimmt leider. Das ist ja immer dann. Also erstmal muss natürlich erkannt werden und dann dauert es auch nochmal, bis sich der Körper wieder regeneriert hat oder das gesamte System. Ne? Okay, also so ein kataboler Zustand wäre zum Beispiel schon mal so ein Myokin-Killer, kann man sagen. Also Muskelabbau macht ja auch Sinn, wirkt sich nicht positiv auf Myokine aus. Gibt es noch irgendwelche anderen Dinge, die man so machen kann, also nicht machen sollte, meine ich damit, die Myokine eher zerstören? Hat man sich das mal, also kann man das so sagen? Gibt es da irgendwelche Myokinkiller?
Also ich denke, wenn man willentlich eine entzündliche Stoffwechsellage provoziert, zum Beispiel durch Junkfood als Beispiel jetzt, ja.
Okay.
Ich trainiere und ernähre mich ausschließlich von Weißmehlprodukten, ohne Nährstoffe, ohne Proteine, irgendwas, ja. Dann habe ich wenig Chancen, haben meine Myokine wenig Chancen. Die können dann letztendlich, kann der Körper nicht auf die Anforderung reagieren, weil er kein Baumaterial hat.
Okay.
Ja, oder wenn ich anderweitig Entzündungsreaktionen hervorrufe, wenn ich nicht mehr schlafe.
Ja.
Wenn ich jede Nacht nur noch 3 Stunden oder 4 Stunden schlafe, dann habe ich auch keine Chance, weil ich dann keine Regenerationszeit habe. Auch dann der Körper keine Zeit hat und keine Gelegenheit, drauf zu reagieren und dann auch irgendwann von meinem Hormonsystem die Stressantwort einfach überwiegt.
Ja, okay. Also man kann die Effekte, die positiven Effekte kaputt machen, eher indem man kontraproduktive Lebensumstände hat, nenne ich es jetzt mal. Es ist jetzt nicht so, dass man wirklich den Botenstoff vernichtet, sondern eher so dagegen arbeitet, dass es am Ende dann keinen positiven Effekt halt gibt. Ne?
Richtig, ja.
Okay, ja.
Aber ich kann sie jetzt nicht zerstören, also nicht, dass wir wüssten.
Ja, ja. Okay, vorerst.
Vorerst,
so die Forschung sind. Genau. Okay, ja, dann bleiben wir doch nochmal bei der Ernährung. Du hast ja schon angesprochen, Proteine sind natürlich wichtig, Muskeln aufzubauen, das wissen wir ja auch schon. Aber gibt es noch andere, vielleicht positive Ernährungsbausteine oder vielleicht auch Mikronährstoffe, auch immer natürlich immer sehr spannend, die da auf Myokine einen Einfluss haben können?
Letztendlich sollte ich generell gucken, dass alle wichtigen Mikronährstoffe ausreichend vorhanden sind. dass der Körper alle Bausteine eben zur Verfügung hat, um der Antwort gerecht zu werden, dass er auch was bauen kann. Da gehören nicht nur die Proteine dazu, da gehören auch gesunde Fette dazu, dass ich mich wirklich ausreichend abwechslungsreich auch ernähre, dass alle Vitamine vorhanden sind, dass alle Spurenelemente vorhanden sind, weil gerade die oft auch Kofaktoren in Enzymen darstellen, dass ich Bausteine für meine Zellmembranen habe. Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel gehören da auch dazu. Dass ich da eben alles da habe, um meinen Körper zu unterstützen, was ich aber generell tun sollte. Es gibt jetzt dann nicht diesen einen Mikronährstoff, sondern es kommt auf alle an.
Ja.
Und wenn einer fehlt, wird es eng.
Okay, weil ich wittere da irgendwie schon so eine Marktlücke, dass das vielleicht Nahrungsergänzungsmittel in die Richtung, ja, vielleicht irgendwann interessant werden könnten, weil ne, sowas gibt es ja zum Beispiel auch schon für Mitochondrien, da gibt es ja schon Nahrungsergänzungsmittel, die in die Richtung gehen. Also irgendwie ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand da auch was in Richtung Myokine überlegt, oder?
Das kann ich mir gut vorstellen, weil Mitochondrien haben ja damit tatsächlich zu tun. Ja, wir wollen ja mehr Mitochondrien haben und ich kann natürlich meinem Körper die Mikronährstoffe für Mitochondrien zur Verfügung stellen, wie Coenzym Q10 zum Beispiel. Aber wenn ich die ihm nur hinlege und dem Körper keinen Auftrag gebe, irgendwas damit anzustellen, dann bleiben die halt da liegen. Das heißt, ich brauche erst den Stimulus durch den Sport, durch die Laufeinheit, durchs Krafttraining, damit der Körper weiß, ach ja, okay, ich soll jetzt damit was anstellen, dann mache ich mal. Aber wenn ich es ihm nur hinlege, sagt er, schön.
Ja.
Und jetzt?
Ja. Stimmt, ja, das ist auch ein guter Hinweis. Was ich meine, unsere Hörenden machen natürlich alle schon Sport, aber vielleicht für diejenigen, die der Meinung waren vorher, dass man durch ein Nahrungsergänzungsmittel alleine vielleicht die Effekte erreichen kann, die der Sport eigentlich veranlasst. Aber das haben wir heute ja auch durchaus mehrmals gehört, dass sehr oft der Weg am Sport eben nicht vorbeiführt und soll er ja auch nicht. Ist ja auch ein schönes Hobby. Also man sollte ja auch Freude darin entwickeln.
Absolut. Und der Körper ist ja auch für Bewegung konstruiert. Also ohne Bewegung werden wir krank. Und wir haben jetzt da auch gesehen, die letzten Jahre, was ein Bewegungsmangel auslösen kann. Also wir haben ja nach der Pandemie tatsächlich eine Explosion an Diabetes, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den Praxen gesehen. Und das, was am krassesten gefehlt hat in dieser Zeit, war die Bewegung. Die Leute konnten nicht mehr raus oder sie konnten nicht mehr ihren sportlichen Aktivitäten nachgehen. Die Studios waren geschlossen und so weiter. Ja. Und das hat dann natürlich auch zu einer Gewichtszunahme geführt im Schnitt in der deutschen Bevölkerung, natürlich weltweit. Und dadurch haben wir tatsächlich auch einen Anstieg an diesen Erkrankungen auch gesehen.
Ja, leider an der Stelle. Aber man kann natürlich nur hoffen, dass es beim nächsten Mal mehr mitgedacht wird. Also ich glaube auf Holz, dass es jetzt nicht in nächster Zeit nochmal eine Pandemie gibt. Aber
machen wir nicht mehr.
Richtig. Aber die Hoffnung wäre natürlich, dass man dann vielleicht dieses Mal ein bisschen schlauer in auch so eine Krise reingeht. Ne?
Absolut. Und vor allem jeder für sich weiß dann ja auch, okay, Bewegung brauche ich trotzdem.
Richtig.
Ich kann trotzdem in den Wald gehen, ich kann trotzdem meine Laufrunden drehen. Also da komme ich nicht drum rum.
Genau, ja, auf jeden Fall. Vielleicht da auch nochmal, weil wir gerade noch bei Ernährung waren, mir kam auch noch der Gedanke, hat denn nüchtern Training eine Auswirkung auf Myokine? Weil, also so nüchtern Training wird, ja, also kann ja so Vor- oder Nachteile haben, darf man ja auch immer nicht so pauschalisieren, ist auch sehr unterschiedlich. Ich weiß, dass es nämlich auch Auswirkungen auf den Hormonhaushalt haben kann. Und dadurch, dass Myokine ja auch Botenstoffe sind, frage ich mich, kann da was durcheinander geraten oder vielleicht auch positiv beeinflusst werden? Das ist vielleicht auch noch interessant.
Also es werden natürlich beim nüchtern Training auch Myokine ausgeschüttet, wie beim anderen Training auch. Und es kann gut sein, dass wir da einen anderen Effekt haben als beim Training mit vollen Speichern, weil einfach auch die Kohlenhydrate schneller weg sind und ich vermehrt Anforderungen an den Fettstoffwechsel habe. Also wird der Körper dafür sorgen, dass dieser Fettstoffwechsel besser funktioniert. Aber, auch das muss man sehr, sehr individuell sehen, das ist natürlich auch ein erhöhter Stress für den Körper. Ja, der muss ja letztendlich, wird er gezwungen, in so ein Notfallprogramm umzuschalten. Und ich habe möglicherweise danach eine höhere und länger andauernde Stressantwort. Und jetzt gerade in Bereichen, wo wir sehr hohe und sehr viel Trainingsumfänge haben und oft nicht viel Zeit für die Regeneration ist zwischen den Einheiten, wird eigentlich das Nüchtern-Training nicht mehr so forciert, weil es einfach lange Regenerationszeit erfordert und weil es gerade auch bei Frauen den Hormonstoffwechsel auch durcheinander bringen kann. Also bei unseren weiblichen Athleten empfehlen wir das Nüchtern-Training gar nicht mehr. Es sei denn, die Athletin verträgt super gut, macht seit 10 Jahren, ja, dann ändern wir da nichts dran. Aber ansonsten, wenn jetzt jemand neu anfängt, empfehlen wir das nicht.
Okay. Also kann wirklich auch kontraproduktiv sein dann an der Stelle. Nicht nur natürlich für die Myokine, sondern auch für den Körper allgemein.
Für den Körper an sich. Ja. Also ich habe es selber auch schon ausprobiert. Hm. Und ja, das ist 1 von 5 Sternen.
Ja, also ich aktuell habe ich auch wenig nüchtern Einheiten im Plan. Eigentlich kaum. Wenn ich sie gemacht habe, dann auch immer nur wirklich so regenerative Läufe. Also das habe ich immer gut vertragen. Aber zum Beispiel Intervalltraining wäre mir ja nie eingefallen, das unverpflegt zu machen. Gibt es aber ja auch, leider. Deswegen machen wir auch solche Podcast-Folgen, um halt auch aufzuklären an der Stelle für die Leute, denen das nicht so bewusst ist, was das auch für negative Auswirkungen haben kann.
Also gerade Intervalltraining muss super gut verpflegt werden. Ja, und das bringt sonst nichts. Sonst habe ich auch keinen Trainingseffekt. Richtig. Ich meine, Regenerationslauf mal Sonntag früh ganz entspannt, nüchtern mach. Ja, das hat dann schon was Meditatives eher. Aber im harten Training oder wenn ich jetzt 3 Stunden auf dem Fahrrad sitze und mache das nüchtern, nee. Ja. Macht keinen Sinn.
Absolut, ja. Und die Intervalle sind ja auch wichtig, wie wir heute gelernt haben, weil wir durch das Laktat ganz viele positive Effekte auch haben, die, glaube ich, vielen Leuten heute vorher gar nicht bewusst waren. Ich zumindest habe Laktat auch vor unserer Folge immer noch so ein bisschen, mit so einem lachenden, einem weinenden Auge gesehen. Ich weiß, dass es natürlich kein negativer Stoff ist, aber dadurch, dass man es so mit Schmerzen verbindet, ist es, glaube ich, bei vielen vielleicht nicht so positiv gerankt, was das Training
angeht. Es ist halt ein echt ekliges Gefühl, wenn es Laktat einschießt.
Ja, absolut. Aber umso spannender war es zu hören, was es da so, was es dann so im Hintergrund für Effekte anregt im Körper. Und allgemein fand ich sehr interessant, heute so viel über Myokine lernen zu dürfen. Deshalb, Beate, lieben Dank für deine Zeit und natürlich deine Expertise und Einführung in die wundervolle Welt der Myokine. War sehr, sehr spannend für mich.
Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Ja, danke schön, dass du gekommen bist. Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht. Ich denke, unseren Hörenden auch. Und wenn die jetzt noch mehr über dich oder deine Arbeit erfahren möchten oder mehr von dir hören möchten, hast du da vielleicht noch irgendwelche Anlaufstellen, denen sie da, in die sie mal sich reinlesen, reinklicken, reinhören können?
Genau. Ihr könnt gerne bei affenhand.de auch mal auf unsere Podcast-Reihe klicken. Da haben wir immer so Folgen zum Thema Sport, Ernährung und Mindset, Training. Ihr dürft gerne auch mal auf unsere Praxis-Homepage gucken, in der Praxis am Main. Wir sind in Bayreuth. Das liegt in Bayern, für die, die nicht wissen, wo Bayreuth ist. Ja. Und man kann hier sehr gut trainieren auch. Wir haben hier tolle Locations fürs Triathlon-Training und natürlich auch für andere Sportarten.
Ja. Fantastisch, das verlinke ich doch sehr gerne in den Shownotes und damit sind wir raus für heute. Danke auch an euch, liebende Hörenden, dass ihr wieder mit dabei wart und ich hoffe, ihr konntet natürlich euch was mitnehmen für euer Training und natürlich auch für die Gesundheit, denn Myokine haben mit beidem zu tun, wie wir lernen durften. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo und Kommentare da und dann freue ich mich, wenn ihr nächsten Freitag wieder einschaltet. Bis dahin, passt auf euch auf und keep on running.